Etwas sagen über Lukas Kapitel 14, die Verse 16 bis 24. Und ich habe den Text heute nach der Hoffnung für alle hier dabei. Jesus erzählte ein Gleichnis. Damals in der Zeit in Israel, da war das sehr üblich, dass wenn man etwas Wichtiges sagen wollte, man das in eine Geschichte gepackt hat. Es war damals so üblich, dass wenn man etwas Wichtiges sagen wollte, dann hat man das in eine Beispielgeschichte erzählt. Oft hat man nicht einmal erzählt, warum man die Geschichte erzählt, sondern hat es den Zuhörern überlassen, zu kapieren, um was es geht. Nur ganz selten ist bei Jesus dann auch so, dass er anschließend seinen Jüngern erzählte, was er eigentlich damit gemeint hat. Sehr oft hat er Geschichten erzählt, die aus dem Leben waren. Und so eine wollen wir heute anschauen. Jesus erzählte eine Geschichte. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Ein Bild für das Leben mit Gott. So ist unser Leben mit Gott. Ein Festessen. Darum erzählt meiner Meinung nach Jesus diese Geschichte. Er lädt dich ein zu einem Fest. Gott sehnt sich nach uns. Das Reich Gottes ist wie ein üppiges Fest, sagt die Bibel an vielen Stellen in der Bibel. Wie stellst du dir eigentlich Gottes Reich vor? Dein Reich komme, beten wir im Vaterunser. Eines weiß ich sicher, was alles du dir vorstellst, ist nicht im kleinsten Teil das, was im Himmel auf dich warten wird. Was im Himmel los ist, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, wenn dein Name ins Buch des Lebens geschrieben wird. An dem Abend, als Paula zu Hause gebetet hat, sagte ich ihr später dann, da haben die Engel im Himmel gefeiert. Steht so in der Bibel. Es ist ein Fest unter den Engeln Gottes. Gott sehnt sich nach uns. Wenn immer Jesus vom Reich Gottes spricht, dann umschreibt er das mit Worten der Superlative. Das Reich Gottes ist etwas Schönes, etwas Festliches. Wenn ein Mensch mit Gott versöhnt wird, dann kommt Freude auf. Jesus spricht, wie sich die Engel im Himmel freuen, wie Gott darauf wartet, mit uns feiern zu können. Beim Abendmahl, beim letzten Abendmahl, sagt er, das ist jetzt das letzte Mal, das nächste Mal. Denkt dran und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns dran. Das ist ja eigentlich, soll ein Stück Vorgeschmack sein. Jesus hat gesagt, ich freue mich drauf, das mit euch im Himmel zu feiern. Sei es die Geschichte vom heimkehrenden Sohn. Wir sprechen oft von dem verlorenen Sohn. Wir sagen, die Geschichte vom heimkehrenden Sohn. Lass uns da mal reindenken, was ist auch eine Geschichte, die Jesus erzählt. Wir lesen da oft so schnell drüber hinweg und oft ist es in den Kirchen so trist. Aber diese Geschichte, wie der heimkommt, was erzählt Jesus? Ein großes Festmahl. Extra ein Kalb wird geschlachtet. Freude, Musik. Wenn die im Mittleren Osten Musik machen, da ist mehr drin, als wenn wir so ein bisschen vorsichtig die Hand beim Lobpreis heben, ja? Da ist Tanz gewesen, wer weiß wie lang. Selbst in Rumänien wurde eine Hochzeitsfeier schon 6 Tage lang gefeiert. Bis nichts mehr zu essen da war. Wie viel mehr als im Mittleren Orient. Schöne Gewänder, erzählt Jesus, wurden ausgegeben. An denen, die nichts hatten, an den Sohn, der nichts hatte. Es gab gutes Essen, Sorglosigkeit. So beschreibt Jesus, wird sie sein, wenn ein Mensch zu Gott zurückkommt. Oder schauen wir ins Alte Testament. Psalm 23, der Psalm vom guten Hirten. Du bereitest vor mir einen Tisch, selbst im Angesicht meiner Feinde. Da spricht etwas ganz Besonderes. Wenn ein Mensch bei Gott ist, da bereitet Gott für ihn etwas vor und die Feinde drumherum können nichts dagegen machen. Wir sind versiegelt, wir sind in der Nähe Gottes. Dann heißt es, du salbest mein Haupt mit Öl, ist ja eine sehr schöne Umschreibung. Öl war damals das ganz teure Parfum. Der Psalmsänger sagt ja, wenn Gott ein Fest mit mir feiert, da gibt er mir nicht nur so ein kleines Probefläschchen mit 2 cc drin von irgendeinem teuren Parfum. Nein, der schüttet es über meinen Kopf aus. Du salbest mein Haupt mit Öl und gibst mir mehr, als in meinen Becher passt. ein übervolles Maß. Stellt euch mal diese Bilder vor. Du schenkst mir voll ein. Habe gedacht, den Text kann ich nicht predigen, ohne es zu machen. Das muss man feiern. Du schenkest mir voll ein. Und dann sagt Jesus, Frank, Katja, Reinhard, Paula, wie heißt noch die Hauptperson in diesem Gottesdienst hier, deinen Namen. Und dann sagt er, der Psalmsänger, du schenkest mir voll ein. Und weil Gott großzügig ist, mehr als in mein Glas passt, sagt die Schrift. Ja? Mehr als in mein Glas passt, schenkst du mir ein, weil er sagt, ja, ihr wisst ja, wenn Kinder irgendwie, die halten es nebeneinander und sagen, ja, bei mir ist ein bisschen weniger drin. Nein, sagt Gott, keiner braucht denken, er hat ein bisschen weniger. Du schenkest mir vor ein überfließend gerüttelt Maß. So ist Gott. Das will er uns hier erzählen. Ein Bild für das Leben mit Gott. Halleluja. Halleluja. Und dabei gießt er ohne zu zögern immer wieder nach. Wer von euch sein Leben schon länger mit Jesus lebt, ihr könnt anschließen, wenn die Paula sich umgezogen hat und kommt wieder hoch, und dann könnt ihr nach dem Gottesdienst sie mal kräftig drücken, dann ist sie nämlich so nass, dann, und könnt ihr sagen, wie viele Jahre ihr schon mit Jesus lebt und ob sich das bewahrheitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet, singen wir in einem alten Kirchenlied. Wie wunderbar. Und so soll es bei Abendmahlsfeiern sein. In 5 Wochen halte ich den letzten Gottesdienst hier, dann ist meine Zeit hier abgelaufen. Da werde ich nochmal mit euch Abendmahl feiern, am letzten Sonntag im September. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt schon überlegen, wie ihr das erlebt habt, dass Gott euch ein überfließend Maß eingeschenkt hat. Gottes Reich ist ein üppiges Fest. Er freut sich über jeden, der dazugehört. Und danach sehnt er sich auch. Du bist dazu eingeladen. Wir haben einen großzügigen Gott, aber wir müssen die Einladung annehmen. Wir können sie uns nicht verdienen. Die Frage ist ja immer bei irgendeinem großen Fest, wenn die Bundeskanzlerin eine Einladung macht. In den Jahren, wo ich in Thailand war, da hat jährlich der Botschafter eingeladen. Jahrelang war ich der Feldleiter, der Teamleiter der Deutschen Missionskirche auf der Marburger Mission. Da war es dann schon eher möglich, auf die Gästeliste zu kommen. Aber die Frage war immer, 3. Oktober oder so, wie komme ich auf die Gästeliste? Du musst die Einladung annehmen. Heute spricht sie Gott dir aus. Und hier in diesem Text spricht er sie aus. Gott lädt dich ein, dich und mich. Komm, es ist alles bereit. Er wartet auf dich. Er sehnt sich nach dir. Er will mit dir feiern. Das Festessen, ein Bild für das Leben mit Gott. Aber jeder hat auf einmal Ausreden, erzählt Jesus. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Nun ja, ein Notartermin hat jeder von uns schon mal irgendwann gehabt, ihr Häuslebauer, ihr Eigentümer, ja. Irgendwann hat man mal einen Notartermin, der ist jetzt nötig, um es rechtkräftig zu machen. Das Geld ist nicht alles, sagt unser Sprichwort, aber ohne Geld ist alles nichts. Also, welche Anstrengung nimmt man auch heute noch? Jesus hat das gewusst, wie wenn er von Königsbrunn hier reden würde. Welche Anstrengungen unternimmt man auch heute noch, um das Konto zu bereichern? Manchmal sogar am Finanzamt vorbei. Meint doch nicht, dass Gieren und Raffen dein Leben glücklich macht. Ich kann nicht kommen. Ich habe einen ganz wichtigen Termin. Ja, sonst komme ich schon zum Gottesdienst oder auch mal zum Hauskreis, aber jetzt geht es mal wirklich nicht. Jesus hat gewusst, dass das eine sehr menschliche Ausrede ist. Ein anderer sagte, es geht leider nicht. Ich habe mir 5 Gespannochsen angeschafft, die muss ich mir jetzt genauer ansehen. Hier hat einer in seine Firma investiert. 5 Gespannochsen hat nicht ein armer Fischer gekauft. Es war eine große Firma damals, was Jesus erzählt. Da hat einer in seine Firma investiert, er hat weiteren Maschinenpark ausgebaut, Glücklich, wer heute einen Beruf hat, er nimmt Arbeit auch noch mit nach Hause. Das Wunder, wenn darüber menschliche Beziehungen nicht kaputt gehen. Und vor allem die Gottesbeziehung. Die leidet ganz schnell unter diesem Gebiet. Ich bin jetzt zu K.O. Ich habe keine Zeit zum Bibellesen. Morgen, ich muss so früh los. Und dann auch noch extra in der Bibel lesen. Wenn ihr wüsstet, wie es bei uns zu Hause zugeht, mit den Kindern oder so, und bis die endlich alle, und dann bin ich auch alle. Genau das wusste Jesus. Wie aktuell ist das, was er hier sagt? Keine Zeit. Ein Dritter entschuldigte sich, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. In Israel wurde eine Familiengründung hoch eingeschätzt. Ein frisch verheirateter Mann musste nach 5. Mose 20, Vers 5 und Vers 24, ein frisch verheirateter Mann musste sogar das erste Jahr überhaupt nicht zum Militär- oder Fronteinsatz. Da waren die einfach freigestellt. So wichtig war Ehegründung. Da hat man gesagt, bleib zu Hause, investiere in deine Partnerschaft. Gott ist pro Familie, pro Ehe. Man kann nicht genug in die eigene Ehe investieren. Auch ihr, die ihr schon länger verheiratet seid, ich mache einfach Mut. Googelt nochmal nach Team F. Da gibt es so viele super Angebote. Lydia und ich haben da, dank meiner Frau, muss ich als Mann bekennen, immer wieder investiert. Es war immer wieder Lydia, die was raussuchte und sagte, Reinhard, lass uns da hinfahren. Und das hat uns sehr, sehr gut getan. Macht's, ihr Frauen. Googelt mal Team F, es gibt super Seminare. Wir hätten unsere Teenager nicht durchs Teenageralter gebracht, ohne Ehe, ohne Erziehungsseminare. Und unsere Ehe wäre heute nicht das, was sie ist, wenn wir nicht auf Eheseminare gegangen wären. Freilich haben wir auch davon Rahmen abgeschöpft, um hier in der Gemeinde Eheabende zu halten. Aber in erster Linie galt es uns. Ehe ist Gott ganz, ganz wichtig. Das ist das höchste Gut, was es in der Gemeinde Jesu gibt. Meine Frau hat zurzeit ein Buch auf dem Nachtkästchen liegen, Lebensbeschreibung einer Frau. Und vor kurzem hat sie gesagt, nein, das muss ich dir noch schnell vorlesen, bevor du einschläfst. Ich zitiere einfach mal frei. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch heißt, ich habe es mir hier nicht aufgeschrieben. Aber da schreibt die Autorin, dass sie im Zug saß und Bibel liest. Und ihr gegenüber sitzt ein Mann, der erkennt anscheinend, dass sie eine Bibel liest und sagt, was lesen Sie denn da? Und sie sagt, Bibel. Ach, Sie lesen Bibel? Und sie sagt ganz selbstverständlich zurück, ja, Sie nicht? Nein, sagt er, ich nicht. Ich bin Teufelsanbeter. Wissen Sie, dass wir extra Gebetslisten haben mit Namen von christlichen Ehepaaren, wofür wir immer vor dem Teufel eintreten, dass er doch diese Ehen zerstören soll? Ich konnte lange nicht einschlafen an dem Abend. Weil ich mich wieder neu fragte, ob ich euch mit euren Ehen alle auf meine Gebetsliste habe. Haben wir Christengebetslisten, dass Ehen im Stand bleiben? Die Teufelsanbeter, sagte er, wir haben solche Listen, wo wir vor dem Teufel eintreten, dass christliche Ehen kaputt gehen. Es gibt Bibelausleger, die sagen, es wäre auch in der Offenbarung rauszulesen, dass am Ende der Zeit die Ehen mehr kaputt gehen. Da müssen wir was dagegen tun. Füreinander beten. Und in unsere Ehe investieren. Also eigentlich hat der hier doch was ganz Richtiges gesagt, oder? Wir haben Hochzeitstag, da können wir nicht in den Gottesdienst kommen. Wir müssen in unsere Ehe investieren, hat der Reinhard noch gesagt, in einer seiner letzten Predigten. Wie schön, wenn eure Ehe gedeiht. Doch auch eine Ehe kann zum Ersatz für Gott werden. Ich habe viele Hochzeiten gehalten, und viele verschiedene Hochzeitspredigten. An eine Predigt, da glaube ich, habe ich die gleiche Predigt dreimal gehalten. Es waren so unterschiedliche Leute, dass ich gedacht habe, denen fällt es nicht auf. Da darf ich die gleiche Hochzeitspredigt nochmal halten. Da habe ich davon gesprochen, was für eine Ehe wichtig ist. Annetta Fischler, deine Hochzeit war es, ja? Und so weiter. Ja, und da habe ich sehr deutlich gesagt, könnt ihr an den Fingern abzählen. Als erstes ist die Beziehung zu Gott. Dann die Beziehung zum Ehepartner, nicht zu den Kindern. zum Beruf und dann die anderen Punkte, also ich mache jetzt keine Hochzeitspredigt, aber die Beziehung zu Gott, wenn du die Beziehung zu Gott nicht pflegst, wird der Teufel den Angriffspunkt haben und wenn du noch so fromm bist und dir die Prügel in die Ehe werfen. Drei Ausreden. Erzählt Jesus, eigentlich ganz leicht nachvollziehbar. Da wurde der Hausherr sehr zornig, sagt Jesus, Vers 21, Lukas 14. Gottes Zorn? Gibt's das überhaupt? Darf Gott überhaupt zornig sein? Müssen wir hier nicht davon predigen, dass er der liebe Gott ist? Vergeben ist sein Geschäft? Muss er nicht immer lieb sein? Ja, sagt Jesus, Gott kann auch verletzt, traurig und zornig sein. Das kommt auch immer wieder in anderen Stellen in der Bibel vor. Johannes 3. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Zweimal vom Zorn in einem Kapitel. Und dann auch in dieser Geschichte hier. Gottes Zorn. Ja, er ist der liebende Gott und ich rede mit Freuden davon, dass er, müssen wir mal wieder nachgießen, ja, dass unser Glas überfließt. Keiner soll zu kurz kommen. Darüber predige ich gerne. Aber das dürfen wir nicht verschweigen. Gottes Zorn, ein Schmerz Gottes. Du, der du schon länger mit Jesus lebst, der dir irgendwann vor einiger Zeit etwas gezeigt hat, was ihm nicht gefällt, was du lassen solltest, was du zurückgeben solltest, wo du dich entschuldigen solltest, um Vergebung bitten solltest. Und du schiebst es immer noch hinaus. Ein Schmerz Gottes. Und du, der du bis heute nicht Ja zu Jesus gesagt hast, er ist so traurig darüber. Das zerreißt ihm schier das Herz. Ich gab alles für dich. Was gibst du für mich? Da wurde der Hausherr sehr zornig. Der Schmerz Gottes. Lass uns das Gott nicht beifügen. Wenn er dich jetzt anspricht in der Predigt oder beim Bibellesen, im Lobpreis, dir etwas, der Heilige Geist will hineinreden, auch in dein Gewissen. Dein Gewissen soll immer mehr vom Geist Gottes geschärft werden. Ich habe zu Paula erzählt, gesagt damals nach ihrer Bekehrung, je mehr du mit Jesus lebst, desto mehr wird er dein Leben umgestalten. Er wird dir Schritt für Schritt zeigen, was du ändern musst. Und ihr, die ihr schon länger mit Jesus lebt, wann hat er bei euch aufgehört? Höchste Alarmstufe, wenn du sagst, hat er schon lange nichts mehr gemacht. Höchste Alarmstufe. Weil der Heilige Geist kann sich auch enttäuscht zurückziehen. Wenn er dich dreimal mahnt und du sagst, nee, alles bloß das nicht. Der hat die Schuld gehabt, warum soll ich mich entschuldigen? Der hat eigentlich den Fehler gemacht, warum soll ich sagen, lass uns wieder miteinander reden? Je länger du das hinausschiebst, desto mehr wird sich der Heilige Geist zurückziehen. Er wird sagen, naja, wenn du nicht willst, dann lass das. Dahingegeben heißt das. Im Römer Kapitel 1 kommt es dreimal in einem Kapitel vor. Dahingegeben, dann lässt der Heilige Geist uns einfach laufen. Also möchte ich nicht vor dem Thron Gottes erscheinen, dass ich dann erkenne, Gott wollte etwas ins Leben vom Reinhard Weber hineinbauen und ich habe es nicht gemacht. So möchte ich nicht erscheinen. Er hat sie dahingegeben, dann mach, was du willst. Er lässt dir seinen Willen tun, wenn du nicht seinen tun willst. Aber die Geschichte geht ja weiter. Gott wirbt erneut. Er will nicht alleine sein. Geh gleich auf die Straßen, sagt in der Geschichte der Hausherr zu seinem Diener. Die Straßen und Gassen der Stadt. Und hol die Bettler, Verkrüppelten, Blinden, Gelähmten herein. Gott hat Sehnsucht nach uns. Der Diener kam zurück und berichtete, Herr, ich habe alles getan, was du aufgetragen hast. Aber noch immer sind Plätze frei. Vielleicht gab es ihn seiner Vorstellung dieses Hausherrn in der Stadt nicht so viel Verkrüppelte. Ich weiß nicht, wo du hingelaufen wärst, wenn es geheißen hätte, lad am Sonntag zum Gottesdienst einen Verkrüppelten ein, einen Bettler, einen Blinden. Das war ein Auftrag, in der Stadt rumzurennen. Da sagte der Hausherr, dann geh auf die Landstraßen. Jetzt gehen wir raus aus der Stadt, nicht nur Königsbrunn. Es geht auch um die Umgebung. Es geht um mehr als das nur wir mit Jesus leben. Darum senden wir Missionare in die Weltmission. Auf die Landstraßen, befahl der Herr. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Wow. Darum bist du hier. Darum sind wir hier. Paula, darum bist du da. So ist Gott. So erzählt Jesus. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Ja, der Zorn Gottes kann zu großer Traurigkeit werden. Er fragt nicht, ob deine Vergangenheit lupenrein ist. Du darfst so kommen, wie du bist. Gott möchte nicht ohne dich feiern. Er möchte nicht ohne dich im Himmel sein. Darum schickte er seinen eingeborenen Sohn. Lass ihn nicht warten. Lass uns jetzt eine Gedenkminute stille werden. Und ihr, die ihr schon lange mit Jesus lebt, fragt euch mal, wann habe ich das letzte Mal eine Korrektur von ihm erlebt oder bin ich schon dahingegeben? Römer 1, könnt ihr zu Hause mal nachlesen. Dann sag es ihm schleunigst. Ich möchte nicht vor den Thron Gottes kommen, ohne dass das Verpasste wieder gereinigt ist. Und wenn du noch nie Jesus in dein Leben geladen hast, dann magst du wie die Paula an jenem Abend. Sag, jetzt möchte ich mit dir leben. Wir werden still und beten im Herzen. So wie unsere Sünden bekennen, sagt das Wort Gottes, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Unreinigkeit. Herr Jesus, das gehört, was wir eben gebetet haben, an Bußgebeten, an stillen Bekehrungsgebeten. Hab Lob und Dank, dass sie bei dir angekommen sind, dass du neu mit uns anfängst, dass du neu mit uns leben willst. Hab Dank dafür. Amen. Jesus sei das Zentrum. Wollen wir jetzt zusammen singen, so als Abschluss dieses Rufes nach Gott. Und dann steigt die Paula und ich ins Wasser. Jesus sei das Zentrum. Ist das ein